wird eigentlich weltweit modern gearbeitet? Diese Frage haben sich Anna und Nils schnell gestellt und mittlerweile bereits 55 Länder bereist, um dem Thema Modern Work auf den Grund zu gehen. Bereits vor 2 Jahren waren sie beide zu Gast bei uns und haben ihre Erkenntnisse aus Asien und Afrika geteilt. Nun sind sie frisch aus Nord- und Südamerika zurückgekehrt und haben jede Menge New Work-Wissen im Gepäck. Hallo Nils, wunderschön, dass du wieder zurück in Deutschland bist.
Dankeschön und schön, dass ich heute mit dir sprechen kann.
Ihr seid ja beide wieder da. Anna ist leider krank. Bei mir ist Lisa ausgefallen. Das heißt, heute wird es ein Männergespräch. Kann man nicht ändern, aber wir machen das Beste draus. Trotzdem versuche ich jede Menge New Work Wissen aus dir rauszuziehen. Und deswegen fange ich einfach mal an mit dem Grund für eure Modern Work Tour. Ihr sagt auch auf der Website, dass der Grund ist, dass Menschen Inspiration brauchen, um Arbeit wirklich neu zu denken und anders zu gestalten. Und jetzt ist natürlich die Frage, stecken wir in Deutschland beim Thema modernes Arbeiten vielleicht fest?
Ich glaube, dass wir insgesamt nicht feststecken. Ich glaube aber, dass wir uns sehr häufig um uns selbst drehen. Und einer unserer Anlässe, die Modern Work Tour zu machen, war mal den Blick über den Tellerrand zu wagen, um einfach mal neue Inspirationen zu kriegen und nicht immer in derselben Bubble mit denselben Menschen zu sprechen. Und da dachten wir, was könnte größer sein, als die Welt zu bereisen, und haben uns auf den Weg gemacht.
Okay, das heißt, in Europa, Asien und Afrika habt ihr nicht genug Inspiration gefunden, oder warum muss es unbedingt noch Nord- und Südamerika sein?
Unsere Idee war ja von Anfang an, dass wir wirklich einmal rund um die Erde gucken möchten. Und aufgrund von Corona sind wir damals in Namibia hängen geblieben und haben dann von dort die Reise abbrechen müssen. Und wir wollten diese Reise sehr gerne zu Ende bringen und wussten ja von Erzählungen, dass gerade auch in Lateinamerika beispielsweise Arbeiten vielleicht nochmal etwas anders geschieht und vor allem natürlich aber auch, dass einfach vielleicht eine ganz andere Lebendigkeit dort zu finden ist. Und dem wollten wir unbedingt nachgehen und letztendlich wollten wir natürlich auch am Ende noch einmal im Silicon Valley vorbeischauen, dort, wo eigentlich alle hingehen, wo wir uns ja bewusst gegen entschieden haben die ganze Zeit und gesagt haben, am Ende können wir aber den Kreis auch dort versuchen, rund zu machen.
Ihr habt sicherlich extrem viele Pressetermine, und dann, um da zu vermeiden, dass ich die gleichen Fragen stelle wie alle anderen auch, stelle ich die Frage, was fragen denn die anderen meistens?
Die meisten fragen vor allen Dingen nach den Unterschieden, die wir weltweit gesehen haben, und da müssen wir meistens ein bisschen enttäuschen, weil wir vor allen Dingen sehr viele Ähnlichkeiten in Bezug auf New Work und Modern Work herausgefunden haben, auch wenn natürlich bestimmte geopolitische und auch kontextuelle Unterschiede vorhanden sind. Und wir da in Deutschland, das merken wir immer wieder, in einer sehr privilegierten Lage sind. Aber auch das ist uns häufig halt nicht so bewusst, wenn wir so in unserer eigenen Bubble stecken.
Ihr habt schon mehrere Bücher geschrieben. Eins ging um euren ersten Teil der weltweiten Expedition, aber ihr habt noch diese Modern Work Hacks. Und da sollte ich fragen, wird dieses Buch jetzt aktualisiert eigentlich? Also habt ihr jetzt in Nord- und Südamerika Hacks gefunden, die in das Buch einfließen sollten, müssten?
Also wir haben auf jeden Fall neue Hacks gefunden, die wir sehr spannend finden. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob es einfach ein zweites Buch geben wird, ob es eine aktualisierte Form gibt oder ob wir auf unserem YouTube-Kanal The Schnells diese neuen Hacks einfach dort vorstellen, um einfach auch nochmal vielleicht andere Menschen erreichen zu können als mit einem Buch.
Okay, The Schnells nehme ich gerne direkt auf. Du hast gerade gesagt, YouTube-Kanal, aber auch in Social Media, Instagram. Inszeniert euch als, ich habe es draufgeschrieben, Modern Work Lifestyle Couple. Also du und Anna seid ein Modern Work Lifestyle Couple. Was ist das denn?
Ich glaube, am Ende geht es immer darum, sich zu überlegen, alleine oder auch als Paar, wie möchte man sein Leben eigentlich leben? Und ist man beruflich ganz anders drauf als privat? Und wir haben irgendwann festgestellt, dadurch, dass bei uns Arbeit und Beruf, wir haben ja zusammen unsere Beratungsfirma Movomind, alles miteinander verschmilzt, dass wir überall eigentlich auch so leben möchten, wie wir wirklich leben möchten. Und das bezieht privat und Arbeit. Und dadurch, dass wir ja gesagt haben, wir gehen dieses größte Projekt unseres Lebens, bisher zumindest, an mit der Modern Work Tour, war klar, dass wir unser Leben auch bewusst gestalten wollen und auch letztendlich müssen, um alles unter einen Hut zu kriegen, und haben halt gemerkt, dass wir auch im privaten New Work, Modern Work Ansätze leben, um einfach unser Leben überhaupt machbar zu machen und auch um einfach so ein spannendes Leben, wie wir zumindest finden, leben zu können. Und dadurch ist so diese Idee entstanden, weil wir immer wieder in Interviews, nach Keynotes, in der Q&A immer wieder gefragt wurden nach eben unserem Lebensstil, wie wir das alles hinbekommen, und eben gemerkt haben, Menschen betrachten uns als ein Lifestyle-Couple, wo man Inspirationen rausziehen kann. Und dann haben wir das irgendwann einfach übernommen.
Ja, das Schöne ist ja an YouTube, es liefert sehr viele Informationen und Daten. Und jetzt kann ich natürlich direkt fragen, was ist denn das beliebteste Video?
Unser beliebtestes Video ist tatsächlich zu Workations, also arbeiten und Urlaub machen an einem anderen Ort.
Absolutes Trendthema. Ich habe das Gefühl, LinkedIn explodiert mit Workations, mit gemischten Meinungen. Einerseits finden die Leute es nervig, das alles probieren. Andererseits ist es etwas, was ankommt. Ist es etwas, was auch in Nord- und Südamerika gerade extrem gelebt wird, oder ist das aus unserer privilegierten Europa-Bubble nur ein Thema?
Unser Eindruck ist, dass es in Süd- und Mittelamerika anders gelebt wird. Es findet im Unternehmenskontext statt, wenn es modern aufgestellte IT-Unternehmen sind, dann gibt's das. Ansonsten findet es tatsächlich eher nicht statt, weil Familie und Fokus auf Arbeit sehr häufig sehr eng miteinander verknüpft sind und ja auch so die Familiennetze in der Regel einfach viel größer sind und man ist an der Regel dort, wo Familie auch ist. Das heißt eben, das Vacation-Format haben wir dort etwas weniger getroffen. Eine Ausnahme war Nimic aus Costa Rica. Die machen das zum Beispiel mit ihrer Organisation so, dass sie sich viermal im Jahr mit allen für einen Monat für einen Hackathon/Workation treffen an einem Ort mit Moderation. Und das hat uns auch nochmal inspiriert, selber nochmal anders über Workations nachzudenken.
Das ist aber super interessant, denn Silicon Valley, wenn man die betrachtet, dann ist ja oft die Firma, das Google, das Facebook oder das Meta, die Familie, wo man eigentlich immer bleibt, weil das alles vom Bett bis Restaurant und Sportstudio. Das heißt, da unterscheidet sich die Arbeit allein schon von Kalifornien zu Südamerika immens, oder?
Extrem. Also ich würde auch sagen, in den USA ist eigentlich alles rund um die Arbeit organisiert. Und man muss ja auch dazu sagen, dadurch, dass die USA so unglaublich teuer ist, haben auch alle nicht nur diesen Ansporn, sondern diese Verpflichtung, extrem viel arbeiten und verdienen zu müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Insofern ist das die USA wirklich ein Extrembeispiel. In Lateinamerika haben wir es so kennengelernt, dass Arbeit extrem wichtig ist und auch einen wichtigen Sinn im Leben erfüllen kann. Aber die Familie, die geht immer über alles.
Dann würde ich jetzt gerne die ZuhörerInnen auf diese Reise mitnehmen. Denn es war ja nicht nur einfach nur, weiß nicht, zwei Wochen, die ihr durchgejettet seid, sondern ihr seid ja eingetaucht in die Welt. Ihr seid, glaube ich, in Rio angefangen, in Brasilien, und dann wirklich auf Landwege, meistens, so gut es ging, entsprechend Südamerika durchgearbeitet und dann entsprechend in die Norden der amerikanischen Staaten rein. Wie kann man diese Reise als Lernreise beschreiben? Also hast du da Dinge gespürt, also praktisch gespürt, wie sich die Dinge mit den Zeitzonen und den Breitengraden verändern?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ob es immer die Breitengrade waren, kann ich nicht sagen. Aber unsere Route ging ja grob in Rio los und dann an der Ostküste, wenn man so möchte, runter nach Montevideo, nach Buenos Aires und dann bis unten nach Patagonien, wo wir einen wunderschönen Roadtrip gemacht haben. Und dann ging ja wirklich der ganze Weg einmal hoch durch komplett Südamerika, durch Zentralamerika und dann auch durch Nordamerika. Und wir haben, ich glaube, zwei Sachen sind sehr wichtig zu sagen. Das eine ist, wir haben uns ja ganz bewusst vorgenommen, alles, was wir können, mit dem Bus zu machen. Das heißt, wir sind über 400 Stunden insgesamt in Bussen gesessen, die auch nicht immer sehr schön waren. Ich sage nur so, längste Busfahrt 44 Stunden inklusive Krätze kriegen. Und gleichzeitig hat es uns aber auch natürlich ganz anders das Land zeigen können, was bedeutet, dass wir nicht nur die Business-Kontexte dadurch gesehen haben, sondern eben auch mit Menschen in Kontakt gekommen sind, die man sonst in der Großstadt, in hippen Unternehmen natürlich nicht sieht. Das heißt, das ist auf jeden Fall extrem empfehlenswert, wenn man reisen möchte, unserer Meinung nach, und gleichzeitig auch ein großes Abenteuer. Das andere ist, was wir gemerkt haben, dass es je nach Region einfach unterschiedliche Schwerpunktmetropolen gibt, wo es die Leute hinzieht. Ne, so in Brasilien war das auf jeden Fall São Paulo. An der Westküste war es sowas wie Santiago de Chile oder später sowas wie Peru, also Lima in Peru. Das heißt, es gab immer so regionale Zentren, wo gefühlt Menschen gerne hin möchten, wo auch vielleicht so dieser Eindruck wie beim Silicon Valley auch entsteht, dieses, wenn man dort sein Unternehmen hat, hat man es geschafft. Und dazu haben wir aber immer auch eine Gegenbewegung gesehen, dass zum Beispiel in Bolivien, in La Paz oder in Santa Cruz de la Sierra, dass Unternehmer ganz bewusst gesagt haben, wir bleiben hier, weil hier unser Impact, unser Einfluss deutlich größer sein kann und wir hier auch mehr bewegen können als dort, wo sie alle hingehen. Und das fanden wir auch sehr interessant und hatten wir auch schon mal kennengelernt auf der ersten Tour an verschiedenen Orten, die vielleicht herausforderndere Kontexte haben, egal ob es Internet, politische Stabilität etc. ist.
Dann interessieren mich vor allem die New Work Buzzwords. Also wir haben ja viele, wir haben über Workation schon gesprochen, also das Reisen und Arbeiten verbinden. Wir haben das Thema Purpose, wir haben das Thema New Work Balance zum Beispiel, dass man nicht nur arbeitet oder nicht nur Freizeit hat, was ja schlimm wäre. Kannst du mir sagen, welche Themen in die Richtung in Südamerika eine wichtige Rolle gespielt haben, über die vielleicht gerade viele reden?
Also was wir am meisten mitbekommen haben, ist das Unternehmen einen wirklich spürbaren Unterschied erbringen möchten, was Gleichberechtigung und Gerechtigkeit allgemein angeht. Das ist, geht von einem Unternehmen, welches quasi Kredite an alle vergibt, weil sie eben sagen, mit Krediten können Träume erfüllt werden und nicht unbedingt in einem neoliberalistischen amerikanischen Weg, sondern eher in einem sehr pragmatisch konkreten. Ne? Wenn ich mir mein Fahrrad oder mein Auto kaufen kann, um meinen Job erfüllen zu können, für den ich ein Auto brauche, dann ist genau das eine Möglichkeit, in Freiheit zu kommen. Das ist so eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit war ein ganz tolles Unternehmen, Real the World, die sich fokussieren, Reisen in der Welt quasi ja für Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen möglich zu machen. Und die haben eben gesagt, so der Sinn in dieser Arbeit, der ist so deutlich, so klar, dass er eben auch im Unternehmen gar nicht diskutiert werden muss. Er wird besprochen, aber er ist so eindeutig, dass man eben auch viel Purpose-Talk sich spart und wirklich ans Umsetzen gehen kann. Und das fanden wir ziemlich cool, weil wir den Eindruck haben, auch vielleicht ne, kurz den Blick auf Deutschland, dass wir sehr häufig sehr viel über Purpose, über Sinn und Sinnerfüllung sprechen, dass aber eben die Actions, das wirkliche Tun und der spürbare Mehrwert nicht immer Hand in Hand damit gehen. Und wir glauben, da kann man sich eine gute, fette Scheibe von abschneiden.
Und wie ist das mit USA und Kanada? Sind die eher wie wir Europäer oder wie Südamerika?
Ich würde sagen, eher wie wir Europäer, nur einfach noch ein bisschen radikaler in der Geschwindigkeit und auch im Hiring und Firing. Das war ja in den letzten Monaten und auch Jahren einfach wieder sehr großes Thema. Ich sehe da zwei Komponenten. Meiner Meinung nach das Firing, das ist sehr gut, dass das bei uns nicht so einfach so geht, weil es sehr willkürlich gefühlt häufig passiert. Aber das selber gehen, das fanden wir ganz interessant. Da haben wir in Los Angeles ein spannendes Gespräch geführt. Wir hatten dort von einem Unternehmen aus Deutschland erzählt, welches wir begleiten, wo die Menschen sich schwer tun zu gehen, obwohl es ihnen dort nicht so gut gefällt. Und hatten die dazu befragt, was ihre Meinung sei. Und die konnten die Frage nicht verstehen, weil sie meinten, wenn man unzufrieden ist, natürlich wechselt man dann den Arbeitgeber, um ein zufriedeneres Arbeitsverhältnis zu finden. Und da habe ich den Eindruck, in Deutschland, man versucht, wenn es irgendwie geht, zu bleiben, wenn man keine ganz konkrete Alternative hat und ist dann eben eher in einer inneren Kündigung, als entweder wirklich was bewirken zu wollen im Unternehmen oder eben zu sagen, ich gehe jetzt erstmal raus. Ich habe zum Beispiel ne, ein paar Monate Arbeitslosengeld und kümmere mich sehr intensiv um eine neue Stelle, die mir Erfüllung bringt. Und das war ganz spannend im Vergleich zu sehen. Insofern, wir sind uns gefühlt ähnlich und dennoch irgendwie auch an bestimmten Rändern ist die USA, ist Kanada extremer.
Das ist super interessant, weil ich dachte immer, auf dem nordamerikanischen Kontinent ist es noch viel schwieriger, also auf das Sicherheitsnetz zuzugreifen. Also wenn man in Deutschland gekündigt wird, dann kann man erstmal sich aufs Arbeitslosengeld verlassen. USA ist ja ganz anders da, also dann bist du auch schnell mal in einer prekären Situation.
Genau, ist es auch. Also deswegen, das Firing in den USA, würde ich sagen, ist so gar nicht New Work und gar nicht Purpose-Driven. Das aber eben selber bewusst das Unternehmen zu verlassen, weil man nicht zufrieden ist, das passiert dort eben deutlich schneller und deutlich häufiger. Was bedeutet, wenn eben der Arbeitgeber einen nicht zufrieden stellt, dann verlässt man das Unternehmen in der Regel auch. Und das finde ich ganz interessant. Bei uns in Deutschland eben ist mein Eindruck, viele Menschen bleiben einfach lange Zeit und ich kenne manchmal welche, die so mit 40, Mitte 40 sagen, dass sie das schon irgendwie noch bis zur Rente aushalten werden. Und da wird mir immer ganz traurig ums Herz, weil ich denke, wie kann man wie kann man das seinem eigenen Leben und sich selber antun?
Ja, und da innere Kündigungen ja auch riesige ökonomische Konsequenzen haben für das Unternehmen, nicht nur, sondern für das ganze Land. Und man auch unglücklich ist, fragt man sich wirklich, macht es nicht mehr Sinn, da den Mut zu haben, einen neuen Schritt zu wagen? Ich glaube, mit unserem Podcast auch erzählen wir oft Stories und Geschichten, die Mut machen sollen, wenn man sich vielleicht selbstständig macht oder einfach mal was Neues sucht. Und da es ja noch ein Markt ist, wo man doch gute Chancen hat, als Fachkraft was zu finden, ist es schön, dass du dann entsprechend sagst, dass man das doch schon tun sollte. Ich überlege gerade, wie ich das platziere. Wir kennen uns ja ein bisschen länger schon und tatsächlich, während ihr unterwegs wart, war ich ja mit meiner Frau Anni ja auch auf Mission unterwegs und während wir vom Norden nach Süden gefahren sind, um die Moore zu erforschen, seid ihr vom Süden nach Norden gefahren. Wir haben uns dann getroffen in Peru irgendwo, in einem Land, was ja gerade noch immer noch in einer schwierigen Situation ist mit Aufständen und dann, wo auch ganz klar gesagt wird, du sollst nicht einreisen. Also wir haben es trotzdem getan, uns getroffen. Da haben wir schon gemerkt, dass man bei euch spürt, dass ihr auf einer Mission seid, dass ihr neugierig seid, aber dass ihr euch auch, entschuldigen Ausdruck, den Arsch abarbeitet. Das ist immer wieder eine Frage, die euch, glaube ich, gestellt wird. Wie schafft ihr es denn, diese Balance zu finden zwischen, wir reisen gerade durch Peru und wundervolle Strände und wollen da was Zeit verbringen, aber gleichzeitig haben wir auch noch Workshops zu haben, um die ganze Expedition oder die ganze Reise zu finanzieren. Also wie schafft ihr das?
Ja, eine gute Frage. Grundsätzlich die einfachste Antwort darauf ist, dass wir einen guten Mix aus sehr viel Disziplin und Struktur haben und auch bereit sind, viel zu arbeiten. Also ich würde behaupten, dass wir überproportional viel arbeiten, mit dem Riesenglück, dass wir das, was wir tun, tatsächlich sehr gerne mögen. Das bedeutet, dass wir in den meisten unserer Coachings, Workshops und Beratungssessions danach rauskommen und den Eindruck haben, wir brauchen jetzt kein Wochenende, sondern wir sind selber inspiriert. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Die Arbeit, die wir tun, mögen wir gerne. Das heißt, diese Arbeit schwächt uns nicht, sondern in der Regel stärkt sie uns. Natürlich ist man trotzdem am Ende eines langen Tages geschafft und müde. Das ist ja ganz klar, weil man sehr, sehr viel Fokus reingesetzt hat. Und ich glaube, was bei uns als zweiter Aspekt sehr interessant war, ist, dass wir immer wieder geguckt haben, wo setzen wir uns eben diese sogenannten Workations rein? Also wann gehen wir aus dem Großstadtdschungel raus in eine sehr schöne Airbnb irgendwo in der Natur, wo wir auch arbeiten, aber etwas weniger arbeiten? Und ich würde sagen, einer der wichtigsten Learnings von uns ist, dass wir, wenn wir wirklich sehr intensive Arbeitsprozesse haben und sehr viel arbeiten, dass wir uns auch intensive Auszeiten gönnen. Ne, dazu gehört so ein Roadtrip durch Patagonien oder mit dem Auto einmal in Kanada von Toronto nach Vancouver, wo man einfach einmal was Extremes anderes tut, weil eben dieses reine 5 Tage nur irgendwo jetzt liegen und sich die Sonne irgendwie aufs Gesicht scheinen lassen, nicht zu diesem Rhythmus unbedingt passt. Ne? Das heißt, ich glaube, diese Entscheidung, ein sehr intensives, bewusstes Leben zu leben, bedeutet eben auch mehr machen zu können und damit eben auch tatsächlich mehr umsetzen zu können.
Wie lange wart ihr unterwegs?
Wir waren insgesamt auf dieser letzten Tour 14 Monate unterwegs.
Und ich erinnere mich, dass ihr zurückkommen musstet und nicht wolltet, richtig?
Genau, also mit unserer Firma müssen wir einmal in Deutschland sein aus steuerrechtlichen Gründen im Jahr und dadurch, dass wir 2022 schon gestartet waren, war klar, dass wir zum letztmöglichen Zeitpunkt sehr unpassend im deutschen Winter wieder zurückgekommen sind und das hat natürlich neben ein bisschen Wehmut auch natürlich Freude gebracht, einfach Freunde, Familie und letztendlich aber auch unsere Kunden mal wieder live sehen zu können.
USA und Kanada, da hört man ja immer wieder Unternehmen, die sehr progressiv sind und sehr modern sind. Viele Startups kommen mal aus Silicon Valley. Deswegen noch mal ein bisschen den Blick auf Südamerika oder Zentralamerika auch. Kann man lieber einen Kamm scheren? Also man sagt, die Latinos, darf man das sagen? Kann man das so sagen, dass die arbeiten einfach ganz anders?
Sagen wir mal so, ich bin ja kein Diversity-Experte per se. Was ich ganz interessant fand in Lateinamerika, dass dort die Menschen selber von sich immer wieder diesen Bezug herstellen. Ne? Ich bin ja, so nach dem Motto, ich bin ja Latino. Oder, ja, das liegt halt daran, ich bin halt Latiner. Also für die Menschen vor Ort gehört das Ganze mal dazu, das auch so zu denken. Deswegen würde ich mir jetzt ganz frech erlauben, das auch einmal in dieser Denke mit dieser Brille zu betrachten. Ich würde behaupten, was vor allen Dingen dort anders ist, ist diese Energie und diese Offenheit, Freundlichkeit und auch Körperlichkeit. Für Anna und mich war das ganz wunderbar, weil wir auch gerne Huggers sind. Also wir drücken, umarmen gerne Leute, wir geben auch gerne mal Küsschen. Und das ist was, was jetzt im deutschen Arbeitskontext nicht unbedingt gegeben ist. Und dort ist es eben so, man hat irgendwie ein Treffen mit dem Geschäftsführer und es gibt erstmal eben Küsschen, Umarmung. Man kriegt vielleicht kurz erklärt, wie das in dem spezifischen Land ist, ne? Ob es irgendwie Küsschen links, Umarmung, Küsschen rechts ist. Und spätestens bei der Verabschiedung ist das sich drücken auch nochmal deutlich herzhafter, weil dann kennt man sich ja sogar auch schon. Insofern, Körperlichkeit spielt ein wichtiges Thema für, so wie ich das wahrgenommen habe, in Lateinamerika und ist auch mit ein Grund, warum viele Unternehmen gesagt haben, sie gehen nach Corona nicht zu 100% auf Remote Work, sondern sie bringen Hybridarbeit quasi ins Unternehmen rein, weil uns immer wieder gesagt wurde, die Menschen brauchen die persönliche Begegnung, sie brauchen den Austausch und sie brauchen eben dieses quasi auch dieses körperliche Miteinander, was ja komplett nicht sexuell ist, sondern einfach quasi emotional, körperlich Bindung aufzeigt. Und das war sehr spannend zu sehen und hat uns total angesteckt, als wir dann in den USA das erste Mal bei Treffen den Menschen wieder die Hand geschüttelt hat, fühlt sich das für uns ganz komisch an, als ob so unser innerer Latino, Latina eben so ein bisschen gekränkt war davon.
Verstehe. Ja, es ist auch so aus bei euren Videos, dass ihr, als würdet ihr schon lange kennen und entsprechend sehr herzlich und sehr offen und auch irgendwie sehr inklusiv gewesen ist, dass sie euch eingeladen haben, alles gerne gezeigt haben und sich gerne die Zeit genommen haben. Wie ist denn deren Blick einfach eigentlich auf, ich weiß nicht, ob man sagen kann, auf Europa oder auf Deutschland, haben die ein Image von der Arbeitsweise, wie wir arbeiten, wo sie vielleicht positiv oder negativ drauf schauen?
Also das Image von Deutschland insgesamt in der Welt ist unglaublich gut und das Willkommen heißen von uns als Deutsche war jedes Mal wirklich überragend gut. Also wir sind da wirklich sehr dankbar immer gewesen. Ich würde sagen, das Image selber, was Deutschland in der Welt hat und auch in Lateinamerika hat, ist ein deutlich veraltetes Image. Es geht um höchste Qualität, es geht um Disziplin, um Leistung, um Pünktlichkeit. Das sind so die Themen, die eigentlich immer überall mit Deutschland in Verbindung gebracht werden. Und dazu kommen natürlich unsere großen Autokonzerne, von denen immer geschwärmt wird, egal wo wir sind. Mein Eindruck ist, dass das aus einer Zeit des Wirtschaftsaufschwungs kommt, welches mit unserer jetzigen Zeit nicht mehr so viel zu tun hat, weil wir ja in Deutschland eher bestimmte Sachen momentan verpassen, bestimmte Normen mit zu prägen, bestimmte Standards mit zu setzen. Insofern ist das, glaube ich, ein etwas veraltetes Bild, was aber, wenn du in dem Land bist, natürlich dir erstmal trotzdem viele Türen öffnet.
Eins eurer Claims oder Mottos ist, die Arbeitswelt gesünder und menschlicher zu machen. Jetzt haben wir die Menschlichkeit sehr viel gehört, bei deren Arbeit sehr familiär. Was an Wissen importiert ihr gerade sozusagen aus, vor allem aus Südamerika, nach Deutschland in eure Arbeit, in eure Arbeitsweise vielleicht?
Gute Frage. Eine Sache, die wir auf jeden Fall mitgenommen haben, gerade aus Brasilien, ist alles rund um selbstorganisierte Unternehmen, wo Menschen sich ganz anders einbringen können. Für manche ist vielleicht der Begriff von LALU, Reinventing Organizations, schon mal im Ohr gehangen. Es geht wirklich darum, dass Unternehmen sich ganz neu strukturieren und viel mehr Möglichkeiten schaffen, für Mitarbeitende sich aktiv einzubringen. Und in Brasilien, wir wussten es vorher nicht so richtig, gibt es einfach so einen Mega-Hotspot für selbstorganisierte Unternehmen. Und da haben wir einige treffen dürfen und kennengelernt und haben dort neben dieser allgemeinen Begeisterung dafür auch einfach ein paar sehr konkrete Dinge mitgenommen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Beispiel ist, dass wenn man statt in einer klassischen Hierarchie arbeitet, dass man in sogenannten Kreisen arbeitet. Also Kreise von Menschen, die Themen verwandt miteinander arbeiten. Und wir waren dort in einem Industriegewerbe, in einem Unternehmen, welches Tegos heißt. Und dort sind auch diese Kreise, egal ob eben quasi in der Produktion oder im Management. Und es geht immer darum zu gucken, dass jeder Kreis so auch die administrativen Themen übernehmen kann, dass quasi alle wichtigen Funktionen, die sonst irgendwo zentral im Unternehmen sitzen, ins Team mitkommen. Und das fanden wir ganz interessant. Einerseits, weil die Menschen natürlich viel mehr lernen, was alles dazugehört, ein Unternehmen führen zu können. Und andererseits aber auch, dass sozusagen diese Verantwortung des Miteinanders ganz anders gespürt wird. Und ich glaube, das ist was, was uns häufig gar nicht so bewusst ist. Ich kenne das, dass über die HR-Abteilung, Personalabteilung eher so ein bisschen gelästert, gezetert wird und häufig gar nicht gewusst wird, was steckt da eigentlich alles an Arbeit hinter, damit der Laden überhaupt laufen kann. Das heißt, das war so ein ganz konkretes Beispiel, wo wir gemerkt haben, das ist richtig spannend für Unternehmen zu sagen, wir vertrauen unseren Mitarbeitern und bilden sie so weiter, dass sie selber mehr Verantwortung übernehmen können.
Also noch ein Beispiel, also das interessiert mich wirklich sehr, damit möglichst konkret zu werden, weil wir entsprechend ja auch von der Modern Work Tour lernen möchten.
Ja, eine ganz konkrete Vorgehensweise, beziehungsweise vielleicht so ein methodischer Einsatz, den wir kennengelernt haben, sind drei verschiedene Möglichkeiten, sich im Meeting einzubringen. Und zwar, dass man am Anfang sagt, ich habe entweder, muss ich gucken, dass ich auf Deutsch hinbekomme, ich habe entweder eine Frage, die ich stellen möchte, ich habe einen Kommentar, den ich dazu geben möchte, ohne es diskutieren zu wollen. Oder ich habe eine Objection, also einen Einspruch, weil ich glaube, es ist wichtig, dass ich mein Wissen reingebe. Und mit diesen drei Punkten, so wurde uns gesagt, kann man Meetings ganz anders und viel produktiver führen. Und wir haben das jetzt auch schon in einem Unternehmen eingeführt in Deutschland. Und dort wird das sehr interessiert und auch sehr positiv angenommen, weil man dadurch, dass man am Anfang direkt sagt, ne, ich habe eine Frage zu und dann sagt man die Frage oder ich habe eine Objection zu und dann sagt man sozusagen seinen Einspruch, bedeutet, dass man sozusagen auf dieser Metaebene, worum geht es jetzt eigentlich, was kommt jetzt eigentlich, dass man für sich selber viel klarer sein muss und den anderen aber auch mehr Klarheit gibt und wir alle kennen wahrscheinlich Meetings, die nicht so richtig produktiv sind, wo man miteinander diskutiert, obwohl man das Gleiche meint. Und das ist eben eine ganz konkrete Möglichkeit, wie man das verhindern kann.
Ich freue mich darüber, denn die Frage nach der Produktivität, die habe ich mir in Südamerika oft gestellt, weil da eher Zeit genommen wird für das Gemeinnützige, also das Menschliche untereinander, auch wie du es schon erzählt hast, so ein bisschen, man ist eher am Schnacken, am Austauschen, am Nachfragen, statt da die Suche nach der Produktivität zu haben. Also oft wird eher auch die Zeit genommen, selbst an der Grenze oder einer Passkontrolle mal sich auszutauschen, vor allem wenn offensichtlich die Person wie du oder ich nicht aus der Region kommt. Die Zeit ist fast vorbei, aber deswegen muss ich unbedingt die Frage stellen, jetzt habt ihr ja eigentlich fast die ganze Welt bereist, ihr wart noch kurz in Südafrika, um dort euren Modern Work Award zu veranstalten. Was jetzt? Also wird das jetzt als Buch herauskommen? Machst du einen Film dazu? Fliegt ihr auf den Mars, um nach New Work Innovation zu suchen? What's next?
Also den Mars lassen wir erstmal aus. Ist auch nachhaltiger. Da pflanzen wir lieber ein, zwei Moore. Beziehungsweise renaturieren diese. Ich würde ganz konkret sagen, next ist auf jeden Fall die ganzen Learnings alle so zu sammeln und zusammenzupacken, dass wir diese, wie auch schon davor, nur eben mit wirklich ganz vielen tollen neuen Beispielen in unsere Vorträge packen können, um einfach noch mehr Menschen zu inspirieren, weil wir den Eindruck haben, es macht total Sinn, einfach dieses Wissen weiterzugeben, weil nicht alle diesen Blick über den Tellerrand persönlich machen können, aber man kann ihn eben mitbekommen durch Erzählungen. Das ist das eine. Es wird eine Dokumentation geben, also eine Doku geben. Wir haben ja vorher das Buch gemacht und wir haben auch da den Eindruck, dass Bewegtbildmaterial gerade A, viel mehr den Zahn der Zeit trifft und B, aber eben auch nochmal eine andere Möglichkeit ist, neben dem Buch mit der ganzen Thematik rund um New Work, Modern Work und die Zukunft der Arbeit in Kontakt zu treten. Und neben dem werden wir natürlich weiter in Deutschland auch sehr intensiv die Zukunft der Arbeit mitgestalten, sowohl eben durch Impulse, aber auch durch ganz konkrete Arbeit mit Kundinnen, weil wir davon ausgehen, dass eben Arbeit nicht einfach nur so passieren sollte, sondern sehr bewusst, sehr proaktiv angegangen werden kann und damit eben tatsächlich was verändern kann. Und wir machen die Erfahrung, wenn sich spürbar was verändert, ne, wenn Mitarbeitende, wenn Menschen im Unternehmen tatsächlich merken, irgendwas ist jetzt anders, dann läuft es in der Regel genau richtig, denn dann ist man auf dem Weg, sein Unternehmen zu modernisieren, zukunftssicher zu machen und vor allen Dingen aber auch den Sinn nicht zu vergessen, weil Arbeitszeit ist Lebenszeit und dementsprechend ist es ganz wertvolle Zeit und das sollten wir immer wieder in den Mittelpunkt stellen.
Ein wundervolles Abschlussplädoyer und jetzt natürlich die Frage, wenn ich proaktiv sein möchte und mehr von Nils und natürlich auch Anna erfahren möchte, was ist der beste Kanal, um euch zu folgen oder mit euch in Austausch zu treten?
Also auf jeden Fall gerne bei LinkedIn vernetzen. Folgen kann man uns super auf YouTube. Wie gesagt, der Kanal heißt The Schnells. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über jede Person, die uns einfach mal zu sich ins Unternehmen oder einen Verein, Verband einlädt, damit wir von den weltweiten Einblicken und Inspirationen berichten können.
Ausgezeichnet. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du heile in Hamburg wieder angekommen bist. Genieß Zeit in Deutschland, auch nicht, wenn es nicht immer so schön ist wie vielleicht in Rio de Janeiro. Aber auch hier lässt sich doch ganz gut arbeiten. Danke dir.
Dankeschön.